In den vergangenen Monaten konnte man erleben, wie die Medien Ikonen machen. Man könnte auch sagen Marken. Einmal bei Altkanzler Helmut Schmidt, als er 90 wurde, das andere Mal bei Charles Darwin, dessen Geburtstag allerdings schon 200 Jahre her ist und dessen Hauptwerk The Origin of Species vor 150 Jahren das Licht der Welt erblickte. Man hätte natürlich auch Obama nennen können, aber dort ist das Gleiche der Fall gewesen. Helmut Schmidt, wie gemacht zur Bewältigung der Krise, die uns derzeit bedroht. Denn die Krise ist die Stunde, in der sich der wirkliche Politiker bewährt. Wissen Sie, in guten Zeiten kann jeder regieren. Aber in schweren Zeiten, das Urteil zu vermitteln, richtig zu entscheiden und richtig entscheiden zu können, das ist schon ein großes Können und verdient die Bewunderung. Und selbst wenn die Menschen, die das auf sich nehmen, sich dann irren sollten, so führen sie doch diejenigen an, die dann zum Erfolg kommen müssen und zum Erfolg kommen werden, wenn sie die Schwierigkeiten überstanden haben. Nun war Charles Darwin ganz und gar kein Politiker oder ein Volksanführer. Seine Theorie der natürlichen Evolution ist ja keine politische Botschaft. Sie verspricht Verständnis und Einsicht. Aber eines haben beide Ikonen gemeinsam, außer dass die Medien sich ihrer bedienten. Ihrem Urteil war zu vertrauen. Nicht nur, da sie selbst davon überzeugt waren, sondern weil die reine Vernunft aus ihnen und alle Erfahrung für sie sprachen. Und weil es beide mal um das geht, was uns alle betrifft, nämlich um den Menschen, beim Altkanzler, wie er sein sollte, und bei Darwin, bei dem Mann aus Down, wie er dazu gekommen ist, wie er der Natur entsprungen ist, aber nicht entkommen. Denn das ist die Botschaft, die man letzten Endes von ihm empfangen kann. Entsprungen, aber nicht entkommen. Charles Darwin, der am 12. Februar 1809 in Shrewsbury geboren wurde, der würde erst in einigen Wochen 200. Sein Origin ist sogar erst am 24. November 1859 erschienen. Also beides mal zu spät fürs Weihnachtsgeschäft 2008. Aber macht ja nichts, das zieht die Presse einfach vor. Das ist so bei dem Ikonenmachen und dann kann ja 2009 nochmal Holz nachgelegt werden. Aber das ist nicht alles, was man aus der Feier zum 250. Geburtstag im Darwin-Jahr 2009 lernen kann. Darwin war ja vor allem, was niemand bezweifelt, ein in der Wolle gefärbter Naturwissenschaftler. Obwohl er in Theologie seinen einzigen akademischen Abschluss hatte, ob mehr Botaniker oder Zoologe, wie manche sagen, oder Ökologe oder Taxonom oder Geologe oder was auch sonst, das mag dahingestellt bleiben. Bei verstorbenen Naturwissenschaftlern ist das Feiern runder Geburtstage aber nicht so wichtig, außer für die Historiker der Wissenschaft. Da ist es schon wichtig. Es ist eher die Art der Geisteswissenschaftler, die an Orten oder Zeiten, zu denen einer ihrer Heroen geboren wurde oder wo er oder sie wandelte oder gar begraben wurde, zu erschauen pflegen. Das führt zu neuen Büchern über sie und dafür interessieren sich natürlich sofort die Verlage. Freilich ist es begrüßenswert, wenn Galilei oder Linné, Newton oder Ohm nicht vergessen werden. Aber was wir wirklich niemals vergessen sollten, sind doch die, nicht die Wehwehchen und der Liebeskummer, der dann in den verschiedenen Biografien so eine große Rolle spielt und die akademisch gebildeten bunte Leser lechzen danach, sondern was sie über die Wirklichkeit herausgefunden haben oder worin sie geirrt haben, worin wir heute anders denken und warum wir das tun. Es ist so ähnlich wie mit den Prioritäten. Solange einer noch lebt und noch Karrierevorteile damit erlangen kann, nimmt niemand Erstentdeckungsrechte ernster als die Naturwissenschaftler. Vestigia terrent. Aber wenn er erst einmal pensioniert oder gar gestorben ist, ist es sowas von gleichgültig, ob ein Lehrsatz von Huber, Müller oder Meyer stammt, außer eben für die Historiker und für die Nationalisten auch. Ob er richtig ist, sollte zählen. Zurzeit ereifern sich zum Beispiel viele Leute darüber, ob nicht die Einsicht in die Grundprinzipien der natürlichen Evolution eigentlich sondern Alfred Russel Wallace Gebühre und nicht Charles Robert Darwin. Und da wird sehr viel Aufhebens darum gemacht, ob er zwischen Malaria, Fieber, Schauen, Internate blitzartig die Einsicht in die Natur und ihre Entwicklung Wallace gekommen ist oder hinter dem Ofen in Down Charles Darwin in langer Arbeit. Aber wir wissen alle, und Wallace hat das immer zugegeben, Darwin hat Jahrzehnte damit verbracht, die Beweise dafür zu liefern. Und er hat Jahrzehnte damit verbracht, mögliche Einwände gegen die Theorie der natürlichen Evolution zu widerlegen. Ihm gebührt daher ganz zu Recht der Vorrang, denn es reicht ja nicht, eine gute Idee zu haben, sondern man muss sie beweisen. Und man muss sie sehr gründlich beweisen. Und man muss möglicherweise anderen sogar sagen, wie sie in der Forschung weitergehen sollen, damit sie sie beweisen. Und all das hat Darwin getan. Es gab ja damals kein Internet und kein Google. Man konnte nicht nachschauen, ob das schon bekannt war, was man da gefunden hat. Wenn Sie sich vorstellen, Darwin hat ja absurde Vorstellungen über die Vererbung von Eigenschaften. Er war ein Lamarckist. Er glaubte an die Vererbung erworbener Eigenschaften, was heute meist übersehen wird. Dabei hatte er in seiner Bibliothek von Mendel persönlich gesandt die Versuche über Pflanzenhybriden. Er könnte also eigentlich die ganze Genetik gekannt haben, aber leider hat er, weil das auch von einem deutschschreibenden Mönch kam, das Büchlein gar nicht aufgeschnitten und hat es in seine Bibliothek gestellt und nicht gelesen. Und deswegen ist es so, dass viele Teile von Darwins Theorie eben zu seiner Zeit schon anders gewesen wären, wenn er es gewusst hätte, und natürlich seither immer wieder gewandelt worden sind. Das macht die Evolution eben aus, dass selbst die Evolutionstheorie sich immer weiterentwickelt hat. Und darum ist es natürlich völlig gleichgültig, und die Medien haben völlig recht, ob wir 2008 oder 2009 oder 2010 Darwin feiern, das bleibt immer das Gleiche. Aber ein weiteres kommt hinzu. Hätte Darwins Evolutionstheorie wirklich nur von den Arten an Pflanzen und Tieren und nicht von Menschen gehandelt, dann wäre er auch berühmt geworden, aber wahrscheinlich nur in Fachkreisen, und kaum ein Theologe oder ein Philosoph hätte sich um ihn gekümmert. Er wäre so ein Fall für die Mittwochsbeilage in der FAZ gewesen, sozusagen. Dies war schon von Karl von Linné eingeleitet worden. Linné hatte ja Homo sapiens benannt und unter die Primates eingereiht und als Tier behandelt. Aber es war zugleich Darwins Missgeschick, dass er dem nicht ausweichen konnte, und sein Eintrittsbillet in die Welt der Medien bis heute. Nicht, dass er sich nicht davor gedrückt hätte, aber andere erkannten schneller, als er selbst zugeben wollte, vor allem Huxley, dass alles am Menschen dafür sprach, dass er genauso entstanden war, wie Darwin dies für Tier- und Pflanzenarten beschrieben hatte, aus Affen, am Ende sogar des Menschen Erbsünde vielleicht, wie die Theologen denken. Auf jeden Fall das sorgsam gehütete Familiengeheimnis, die wahre Affenschande sozusagen. Jedenfalls war fortan, wie man wohl etwas schicklicher sagt, der Kot am Dampfen. Das erst hat seinen Triumph vollkommen, und die Darwin-Publikationsindustrie, Sie erwähnten das schon, seither unüberschaubar gemacht. Sie brauchen nur mal in Google seinen Namen einzugeben und danach zu suchen. Es ist geradezu unglaublich. Und immer wieder wollen Verleger nochmal etwas aus Darwins Theorie, und sie haben ja recht, es kann gar nicht genug produziert werden, und deswegen auch dieses Gedenkjahr. Wie bei jedem Triumphzug trollen natürlich auch reichlich Beihirsche herbei. Das kann nicht ausbleiben, von Wien bis Rom, von Freiburg bis Oxford, von Istanbul bis Kansas City. Wenn Darwin für seine Evolutionstheorie berühmt wurde, könnte man dann nicht doch vielleicht noch berühmter werden, indem man sie widerlegt? Das haben freilich schon viele Biologen so gedacht und versucht, und sie haben mir nur bestätigt, was für sie peinlich, aber für Darwin wirksam und gut war. Dass allerdings hin und wieder einer damit Furore machen will, dass er etwa meint, Darwin habe die Kooperation im Reich des Lebens übersehen, zeigt nur, wie wenig er von Darwin weiß. Dass gerade durch verstärkte Kooperation von Individuen erst die Superorganismen entstehen, so der Titel eines neuen Buches von Höldubler und Wilson, das 2008 erschienen ist, um umso wirkungsvoller konkurrieren zu können. Das wird dabei leicht übersehen, wenn man Vielzelligkeit und Vielseitigkeit der Lebewesen symbiotischer Art in Betracht zieht und wenn man die Tierstaaten rühmt. Vielleicht hat man überhaupt noch nichts von den Ameisenkriegen gehört, von Mabilis oder von Höldobler erforscht, die bei Insekten die erfolgreichsten Sozialsysteme, kennzeichnenderweise als Insektenstaaten bezeichnet, hervorgebracht haben, die wir außerhalb des Menschen kennen. Also hätte gerade Darwin die Symbiosen zwischen blühenden Pflanzen und fliegenden Insekten nicht gekannt, er hat sogar ein Buch darüber geschrieben. Oder als würden nicht gerade jetzt wieder im Nahen Osten durch Nationalwahn, geschürte Ängste und Religionen zusammengeschweißte Superorganismen mit höchster Aggressivität gegeneinander prallen. Armeen sind die kooperativsten Systeme, die wir kennen überhaupt. Und sie sind bekanntlich die aggressivsten. Unter den Triumphzug der Evolutionstheorie mischen sich freilich auch die Anhänger von Intelligent Design, die Kreationisten. Wissenschaftlich sind sie bedeutungslos, aber medial oder bildungspolitisch überaus schädlich. Das gibt es ja häufig, diese Kombination. Und sie gieren nach Aufmerksamkeit, indem sie nichts sagen. An sich setzen sie dabei an einem philosophisch ehrwürdigen Punkt an. Sie staunen über die Unvorstellbarkeit der Lebewesen. Und das war der Ausgangspunkt für die ganze Naturwissenschaft. Aber da stehen sie nun und halten Maul auf dem Pfeil, indem sie ähnlich wie die Herkunft der Armut von der Pubertät sozusagen den Reichtum durch die Recherche erklären zu können glauben. Das mag zwar für Präsidenten aller möglicher Art hinreichen, aber nicht für die Wissenschaft. Die will es wissen und das lehrte sie Darwin. Denn nur zu sagen, das ist ja wunderbar, was es alles gibt, reicht vielleicht zum Glauben, aber nicht zum Wissen. Was manchen gesagt sei, die das Numinose durch die aufgeklärte Vernunft verständlich machen wollen und besser die Finger davon ließen, denn nur zu leicht verliert das aufgeklärte Numinose dabei auch seine Anziehungskraft. Glaubenssehnsucht sucht Gewissheit und wirkt nur, wenn sie diese hat. Aufgeklärte Vernunft schafft das leider selten. Aber Idee reicht zur eigenen Meinung. Mit Bindestrich Meinung. Denn Sie glauben wohl, der Begriff stamme von einem besitzanzeigenden Fürwort. Meinung, Deinung, Seinung und so weiter. Albert Einstein, der ja hier einiges gilt und in Potsdam zumal, der hat einmal gesagt, indem er es wirklich auf den Punkt brachte, manche Menschen, sagte er, haben einen Horizont mit Radius Null, den nennen sie Standpunkt. Man fragt mich manchmal, ob ich Darwinist sei. Einerseits ist das, als wolle man wissen, ob ich Biologe sei. Natürlich bin ich das. Aber andererseits behauptet man doch auch nicht, dass jemand, der begriffen hat, dass die Erde um die Sonne kreist, ein Kopernikist sei. Wer an die Wiedergeburt glaubt, mag ja Hinduist oder Buddhist sein. Und wer jedes Wort in der Bibel oder im Koran ernst nimmt, ein Fundamentalist. Aber Darwinist, ein Naturwissenschaftler, so wenig ich Nationalist bin oder Militarist oder Rassist, so wenig fühle ich mich eigentlich als Darwinist. Ich möchte auch kein Jurist sein, zum Beispiel. Diese geistreiche Mischung aus Wirtschaft und Staat, so sehr ich doch die Gesetze achte und den Rechtsstaat hochschätze. Wer in dem Kommunistischen Manifest von Karl Marx viel Sinn findet, ist deswegen noch lange kein Marxist. Und selbst ein Ex-Max-Planck-Präsident ist auch kein Planckist, wenn er davon überzeugt ist, dass Energie in Quanten auftritt. Deshalb hat es auch guten Grund, dass die BWRW gerade im Darwin-Jahr 2009 Evolution in Natur, Technik und Kultur zum Thema wählte, weil sie eben nicht nur um goldene Kälber mit Ikonenstatus herumtanzen möchte. Wobei ich mich gewundert habe, wie sie auf die Idee gekommen sind, dass die Technik nicht zur Kultur gehört. Das bleibt ihr Geheimnis, das bleibt das Geheimnis dieser Akademie, aber wir haben lange Zeit, das zu erfahren. Was macht also die Einsicht in die Evolution der Organismen aus? Es sind vor allem 5 Tatsachen, die sich alle empirisch überprüfen lassen oder widerlegen lassen und deren logische Zusammenhänge sonnenklar sind und die die Theorie doch alles andere als tautologisch wahr machen, wie jene behaupten, die Herbert Spencers Slogan Survival of the Fittest als Survivor of the Survivors missverstehen wollten. Erstens, wir finden empirisch Erblichkeit bei allen Lebewesen, nur bei ihnen wohlgemerkt, denn nicht bei Kristallen oder Geistern, denn die pflanzen sich nicht fort. Alle Nachkommen ähneln aufgrund genetischer Faktoren in vielen Kennzeichen ihren Eltern, selbst wenn sie sie nie kennengelernt haben, was für die meisten Tiere und Pflanzen gilt und sogar bei manchen Leuten. Die Erbfaktoren werden nach Mendels Regeln bei sexueller Fortpflanzung diskret zwischen beiden Eltern zufällig verteilt, was Darwin nicht wusste, denn er glaubte an eine Blended Inheritance, an ein Verschmelzen der Erbanlagen, was erstens zeigt, dass man falsche Erbvorstellungen haben kann und doch die Evolutionstheorie entdecken und zweitens, dass Literaturkenntnis vor Entdeckungen schützt. Diese Erbfaktoren wurden später als relativ einfache chemische Polymere, die Nukleinsäuren, erkannt und noch später total bis zum letzten Atom sequenziert, erst vor wenigen Jahren. Aber es blieb dennoch bis heute meist unklar, wie der genaue chemische Weg vom Gen zum Merkmal führt, also zum Binnentanz meinetwegen oder zum Krabbenwinken oder wenn viele Gene beteiligt sind, zu komplexen Gestalten oder zur Intelligenz. Was ID-Leute zuversichtlich stimmt, denn sie meinen, solange man sie nicht widerlegen kann, seien sie im Recht. Beweisen Sie denen erstmal, dass der Mond nicht aus grünem Käse ist, bevor sie zum Mond fliegen. Wo unser rationales, empirisch gestütztes Verständnis aufhört, fängt für sie der Schöpfer an. Das heißt, hört Bemühungen um Erkenntnis auf und beginnt der Glaube. Wobei natürlich schade ist, dass er immer dann verschwindet, wo Dunkelheit durch Erkennen verdrängt wird. Manche Menschen brauchen offenbar gar keine Tatsachen. Ein Blick ins Buch genügt. Karl Valentin hat das wunderschön beim Vogelhändler in diesem Stück gezeigt, wo er sagte, ich brauche den Vogel im Käfig gar nicht zu sehen, wenn er nur auf der Rechnung steht. Zweitens, der zweite Evolutionsfaktor ist erbliche Variation, die Mutation oder der Erbwandel, der zwar dem ersten Faktor zu widersprechen scheint, aber nur selten. 10 hoch minus 3 wäre eine häufige, 10 hoch minus 6 eine übliche, 10 hoch minus 10 eine seltene Mutation. Die Vererbbarkeit der Veränderungen ist dabei wesentlich. Lebewesen zeigen natürlich mannigfache Modifikationen, die sie nicht an ihre Nachkommen weitergeben, selbst wenn sie diese darüber belehren oder zwingen wollen. Nur erbliche Variationen verändern die genetische Zusammensetzung der Population, in der sie aufgetreten sind, wo sie sich in der Umwelt bewähren können. Aber leider treten dabei Varianten nicht häufiger auf, die zu einer gegebenen Umwelt passen, unter deren Einfluss sie entstanden sind. Ihre Ausrichtung ist zufällig, mal schädlich, mal nützlich, mal bedeutungslos. Inzwischen wissen wir zwar, dass im Erbgut durch Umweltbedingungen abrufbare Gene vorliegen können, allerdings nur solche, die zufällig dort hineingeraten und unter gegebenen Bedingungen erhalten werden konnten, weil sie sich als nützlich erwiesen. Man kann sie nur anschalten, wenn man sie hat. Wenn man sie nicht hat, kann man nicht befehlen, dass sie kommen. Natürliche oder künstliche Mutationsursachen, etwa UV-Strahlen, können zwar mehr oder weniger Mutationen machen, aber das macht sie deswegen noch keineswegs lichtresistenter oder UV-resistenter, nur einige davon, nur möglicherweise. Ebenso verständlich ist, dass neue Mutationen in einem vorgegebenen, komplexen Gesamtgefüge eher Schaden als Vorteile bringen. Ein eingespieltes Team wird eben nur selten zufällig besser. Drittens bemerkten Darwin und Wallace, wie andere, zum Beispiel Thomas Malthus vor ihnen, dass von allen Lebewesen ausnahmslos im Durchschnitt mehr Nachkommen erzeugt werden, als zur Geschlechtsreife heranwachsen können und sich selbst wieder fortpflanzen können. Man spricht von einer oft exponentiellen, manchmal überexponentiellen Überproduktion, die bei einem Karpfen mit Millionen Eiern mehr auffällt als bei Leuten mit 4 Kindern. Aber aus 2 werden 4, aus 4 8 und so weiter, wenn sie denn überleben. Es mag sich auf der Zeitachse unterscheiden, was etwa Pflanzen mit zigtausenden von Samen oder Elefanten mit wenigen Nachkommen bewirken können. Aber man braucht sich nur unter 6,7 Millionen Menschen umschauen, um zu wissen, welchen Schaden sie anrichten können. Denn es hängt vom Wettlauf in der nächsten Generation ab, wer seine Gene dorthin weitergeben kann und sie gegenüber Wettbewerbsgenen durchsetzen kann. Wäre nun der Lebensraum unbegrenzt und wären die benötigten Ressourcen unerschöpflich, gäbe es schließlich keine Fressfeinde und Krankheitserreger, so hinge es nur davon ab, wer mehr Nachkommen erzeugen kann, um zu obsiegen. Aber so ist die Lebenswelt nicht. Sie ist beengt, bietet begrenzte Versorgungsgüter und Fortpflanzungspartner, wimmelt von Feinden und anderen Ausbeutern. Da bleiben nur die übrig, die zufällig oder eben aufgrund überlebender Erbeigenschaften tüchtiger sind, eine höhere reproduktive Fitness vorweisen und selbst wieder mehr Junge erzeugen können, als vorher alte da waren. Nur zufällig besessene Neuerungen erlauben, sich Vorteile zu verschaffen. Solange Konkurrenten und Umwelt gleich bleiben, auf Zeit also, nur die Umwelt ändert sich ständig weiter im fortwährenden Struggle for Life, nicht etwa Fight for Life, im sich bemühen ums Dasein, das nur unzureichend als Kampf ums Dasein übersetzt wurde. Viertens, daraus folgt logisch zwingend, dass die Umwelt unter den Lebewesen, wie ich eben beschrieben habe, auswählt. Eine Selektion findet statt. Vom Anbeginn ihrer Entstehung aus Ei- und Samenzellen, denn der Same, der das Ei nicht erreicht, hat verloren. Selbst im Mutterleib wirken Hormone und Immunbeziehungen auf Entwicklung und Reifung und nach der Geburt nicht anders, ein Leben lang. Aber nur solange Fortpflanzungsmöglichkeit besteht, wirksam für die nächste Generation. Wann einer oder eine viele Nachkommen, welche durch Sexungsfähigkeit erzeugt oder doch durch Behüten der Enkel dazu beiträgt, das gilt für die Großeltern nach ihrer Fortpflanzungszeit bei den Menschen, oder lieber vielleicht weiter wächst, um sich später umso besser fortzupflanzen, alles wird zur fitnessbestimmenden Entscheidung. Selbst wann Altern und Tod drohen, keiner lebt in einem Vakuum, stets in einer noch dazu sehr lebhaften Umwelt, in der es von Hemmnissen aller Art, Ernährungsmängeln, Fressfeinden, Parasiten, Wettbewerbern, nur alles, was zum Leben notwendig ist, nur so wimmelt. Und es gibt noch wesentlich mehr, was auf den Menschen einwirken kann. Und vieles davon ist der Zufall selbst. Ein Wunder wirklich, dass bei so vielen Nachkommen vom Weg zur Optimierung der Umwelteignung davon abzukommen, am Ende doch einige schaffen. Man heißt, diese Anpassung und all ihre mannigfachen Formen machen die Vielfalt des Lebens aus, die am allermeisten den erstaunt, der sie erforscht und erklärt, vielleicht mehr noch als jenen, der sie nur bewundert. Kein Wunder aber ist es, dass Erbgut und Umweltverhältnisse dabei zusammenwirken, immer, das ganze Leben eines Organismus lang, um Anpassung zu erlangen. Deswegen ist die Frage, ob es mehr Erbgut ist oder weniger Erbgut, um die Anpassung zu erklären, eine oft recht müßige. Meistens tragen beide bei und häufig genug zu gleichen Teil. Selektion durch Lebensbedingungen richtet Lebewesen auf eine bestimmte Umwelt hin aus und ist somit der einzig richtende Faktor für den Pfeil der Evolution. Aber wohlgemerkt, der Pfeil geht nicht immer nach oben, er fliegt nicht immer hoch, er kann gerade so gut nach unten gehen. Was wir besser adaptiert nennen, das können zum Beispiel Männchen von Fischen sein, die sich bei den Weibchen ansaugen und an ihnen leben. Wenn sie in der nächsten Generation die Population vermehren, dann können sie noch so armselig ausschauen. Sie sind erfolgreicher. Und dafür gibt es sehr viele Beispiele von Parasiten, die aus höher entwickelten Lebewesen entstanden sind. Die kleinen, schnell entwickelten, asexuellen, einzellebenden Nutzer haben einen Vorteil, weil sie schneller evoluieren können. Aber sie wehren sich sehr schwer gegen Feinde von außen. Und da haben sich immer wieder welche zusammengetan, um dies zu tun und um andere größere zu überwältigen und schufen damit die Nischen für die Kleinen, um neben den Großen zu überlegen. Die Natur belohnt den Fortschritt, der nach Bertolt Brecht bei Menschen allerdings oft nur die Rückkehr zur Vernunft ist, aber sie lässt ihn für das Erfolgreichere erbarmungslos fallen, wenn sich neue Lebewesen als fortpflanzungsfähiger erweisen. Die allermeisten Spezies, manche Leute sagen über 99%, sind deswegen bereits ausgestorben. Fünftens, dies lenkt den Blick auf den fünften Evolutionsfaktor, der meist übergangen wird, aus guten Gründen, unsere Sterblichkeit, die Sterblichkeit aller Lebewesen, ihr metastabiler, kurzer oder längerer Tanz auf dem Unbelebten, in das sie zurückkehren. Uns ist das so vertraut, dass alles, was lebt, vergehen muss, dass wir manchmal ganz vergessen, wie viel die Evolution des Lebens dem Tod verdankt. gäbe es unsterbliche Lebewesen, die immer gleich bleiben, so müssten sie nach Füllung aller Lebensräume die Vermehrung einstellen. Sie dürften weder durch Unfälle oder durch Feinde oder durch Krankheiten gefährdet sein. Sie stünden da wie tote Bäume in der Landschaft. Und wenn ein neuer Wettbewerber aufträte, fehlte ihnen die Anpassungsfähigkeit, gegen ihn anzutreten. Es kommt in der Evolution also nicht nur auf die Anpassung an, so wichtig sie auch ist. Es ist immer auch die Anpassungsfähigkeit, die dabei mitgehen muss und die einem im Notfall hilft, die Krisen zu überwinden. Und wir sind ja mitten in einer solchen. Und deshalb ist Sterblichkeit ein Jungbrunnen der Evolution gewesen, aufgrund der anderen vier Mechanismen, die ich schon erklärte. Da kann der Lebenszyklus dabei verlängert oder verkürzt werden. Er kann nicht abgeschafft werden. Der Tod wird genauso vererbt wie das Leben. Er gehört genauso zur Evolution wie die Geburt des Neuen. Vielleicht müssen die Freunde des Lebens vom Vatikan bis zum Bundestag dies einmal bedenken. Wer Menschen gegen ihren Willen zwangshaft am Leben halten will, erfüllt er wirklich das, den Auftrag des Schöpfers damit? Oder hat der Schöpfer die Natur nicht so beschaffen, dass alles einmal zu Ende geht und sowieso wieder eingehen muss in die Erzeugung des Neuen? Wir sollten darüber nachdenken. Das ist eine ganz einfach zu verstehende Theorie, aber sie hat ungeheuer viele Implikationen und Diversifikationen und Entwicklungen, die auch weiter erforscht werden und die Darwin und Wallace und andere, die sich seither bemüht haben, keineswegs jemals ganz verstanden haben. Einerseits ist sie so einfach, dass jeder sie verstehen kann oder auch ablehnen. Manche haben sie sogar als tautologisch, sagte ich, missverstanden. Aber sie ist gleichzeitig so kompliziert wie die Theorie der chemischen Bindung, die auch einfach ist, aber die doch ungezählte Moleküle ermöglicht, aus denen alles Lebendige besteht und alles Nichtlebendige. Und wir können auch den Vergleich zur Sprache heranziehen, so wie man aus 2 Dutzend Buchstaben unbegrenzt viele Worte machen kann und aus ihnen nach wenigen syntaktischen Regeln alle Texte, die der Mensch erfinden kann, so unerschöpflich ist die DNA. So natürlich ist die Natur. Und darum hat die Akademie völlig recht, wenn sie dies zusammenfasst. Dies bringt mich zum zweiten Teil meines Themas. Die Prinzipien gelten nämlich, wie ich hier angedeutet habe, für die Evolution in der Natur genauso für die Entwicklung in der Kultur. Und wenn wir Darwins Werk feiern, feiern wir die Kulturevolution genauso mit, wie wir die Naturevolution feiern. Betrachten wir den Evolutionsweg zum Menschen, also dem Tier mit Kultur. Was ist hier geschehen? Wie konnte das der Natur nur unterlaufen? Wie konnte sie sich selbst bewusst werden? Es stimmt, was die Verhaltensbiologen sagen. Alle Tiere lernen, unterscheiden. Manche, etwa bei Vögeln oder bei Säugetieren, geben Gelerntes auch an Artgenossen weiter, beweisen somit also schon Kultur. Aber was sind das für Spuren gegenüber dem menschlichen Lehren, dem menschlichen Umgang mit Kultur? Man könnte es fast eine Unart der Biologen nennen, solche Ansätze und Vorstufen mit den voll entwickelten Leistungen gleichsetzen, nur weil sie daraus entstanden sein könnten. Oft mag das zutreffen, aber der Umschlag von Quantität in Qualität wird selten von den Biologen beachtet und wird von den Kulturwissenschaften zu Recht immer eingefordert. Es kann gar keine Zweifel daran geben, obwohl ich natürlich als Naturwissenschaftler immer auf Überraschungen gefasst bin, dass der Mensch von Tieren abstammt. Von Fischen, Amphibien, Reptilien, Säugern, Primaten, also Affen. Zu allerletzt vom Menschenaffen. Aber man könnte genauso gut von Einzellern beginnen, schließlich ist auch jeder DAX-Vorstand einmal so angefangen. Der Mensch ist also von ganz altem Adel. Alle von uns, nicht nur ein paar von uns. Sie stammen nämlich alle von Affen ab. Ob taxonomisch, anatomisch, paläontologisch, biochemisch, physiologisch, parasitologisch, biografisch, ethologisch, vor allem aber genetisch, alle Belege stimmen darüber ein. Und was das Wichtigste ist, unabhängig voneinander. Oder glaubt jemand von Ihnen, dass die Belege, die aus der Anatomie kommen, etwas zu tun haben mit den Belegen, die aus der Genetik kommen? Die einen sind nicht auf die anderen angewiesen, um sich für die Evolution auszusprechen des Menschen. Natürlich haben wir immer noch zu wenig Befunde aus Afrika und sonst wo. Dafür sorgt schon verlässlich die nimmer endende Anzahl an Antragstellern nach Forschungsmitteln. Natürlich wird immer wieder aufs Neue am Stammbaum geschnitzt und an der Zeitskala gebastelt. Denn wo ein Riese einen Schritt tat, können eben viele Zwerge hinterherlaufen. Aber grundsätzlich haben alle Befunde das Wesentliche nur immer wieder bestätigt. Der Mensch stammt von Tieren ab und das auf ganz natürliche Weise. Das ist es, was Darwin behauptet hat und das ist es, was Bestand hatte. Und das ist der Blick von unten, den die Zoologen so lieben. Die lieben nämlich die Tiere, weil sie meinen, sie gehören ihnen. Sollen sie daher Homo sapiens nicht willkommen heißen? Selbstverständlich tun sie das. Aber dabei gerät ihnen die Perspektive etwas erdnah. Die Bayern wussten das immer schon, wenn sie die Preußen beobachtet haben, wie sie im Hofbräuhaus ein Wasser bestellen und das sogar noch trinken. Dann sagt der Bayer, wirs Viech. Dass der Mensch manchmal tierischer ist, als er gerne sein möchte und sich zugesteht, das weiß natürlich jeder Arzt. In veneribus omnis mendax, das weiß jeder, der Medizin studiert hat. Und die kennen nicht nur die Nebenwirkungen ihrer Therapien, die Ärzte und Apotheker hoffen wir, sondern sie kennen vor allem die Hauptwirkungen sehr gut und sie sind allesamt biologisch, und oder die meisten jedenfalls. Und dabei spreche ich noch gar nicht vom Nachmittagsfernsehen oder von pornografischen Internetseiten, die das auch bestätigen können. Ernster steht es schon bei Tierversuchen, von denen in den letzten Wochen die Medien berichteten. Entweder hat Darwin recht und wir entstammen dem Tierreich, so sind manche Versuche an höheren Tieren gar nicht so verschieden von Menschenversuchen und bedürfen gewiss abgestufter, moralischer und rechtlicher Bewertung. Es wird doch niemand davon überzeugt sein, dass vor allem Säugetiere und Primaten zumal kein Bewusstsein besitzen, aus denen sich ja das menschliche Bewusstsein nach darwinischen Prinzipien entwickelt hat. Oder Darwin hatte Unrecht und der Mensch ist eine Sonderausgabe sui generis, dann taugen Tierversuche nicht für Schlüsse auf ihn. Wir können der Herausforderung evolutionärer Einsichten gar nicht ausweichen und müssen Tiere nach Darwin anders sehen als vor ihm. Dabei begründet gerade die Evolution, warum wir Tierversuche für den Menschen brauchen. Biologen mit ihrem Blick von unten versuchen seit langem geradezu krampfhaft zu beweisen, dass, weil wir doch natürliche Wesen sind und manche Gene auch bei Menschen normales, nicht nur pathologisches, menschliches Verhalten beeinflussen. Sie waren auch recht erfolgreich und die Gazetten sind immer wieder voll von ihrem Selbstlob, von Emotionen bis zum IQ. Ich wundere mich aber etwas, dass man sich darüber wundert, als wären wir vom Mars gekommen und frei von Molekülen. Leider wird dabei oft vergessen, dass genetische Beeinflussung einer Entwicklung erstens noch lange nicht deren Vorabbestimmung bedeutet, sondern eine Disposition. Und die Disposition kann von 0 bis 100% reichen, je nach den Umwelteinflüssen. Gene geben sozusagen vor allem den Spielraum der Merkmalsverwirklichung vor, den wir erfüllen, durch Kultur. Zweitens sollten wir überhaupt todfroh sein, dass gerade aufgrund genetischer Unterschiede die ganze Menschenpopulation nicht aus lauter asexuell geklonten identischen Wesen besteht, die manche so sehr fürchten, sondern nach Größe, Farbe, Neigungen und Begabungen, vor allem aber nach dem Geschlecht, sehr verschieden sind. Denn unsere Leistungsfähigkeit beruht auf dieser genetischen Vielfalt. Erst sie schafft Voraussetzung für arbeitsteilige Zusammenarbeit. Wo also ist das Problem mit den Genen? Die Leute, die das Klonieren so fürchten, die müssten sie doch begrüßen. Vielleicht haben allerdings Biologen drittens als Deformation professionell gar zu sehr vergessen zu fragen, was denn überhaupt die Natürlichkeit unserer Menschlichkeit vor allem ausmacht. Vielleicht bellten sie zu lang am Stammbaum empor, in der Meinung, wir säßen immer noch da oben. Vielleicht suchten sie den Schlüssel zur Menschwerdung allzu eifrig, wo sie vielleicht die Erleuchtung fanden, nicht vorliegt. Vielleicht vergaßen sie vor allem zu fragen, wieso gerade der weitgehende Verzicht auf genetische Feinsteuerung des Verhaltens möglicherweise außerhalb des Bereiches von Emotionen wie Wut oder Angst, Hoffnung, Liebe oder Sex, die sehr viel stärker genetisch beeinflusst sind, außerhalb des Bereiches also den wir als unsere Emotionen betrachten, gerade unsere Spezies so stupend erfolgreich machte, so massenhaft, da spielt die Biologie eine große Rolle, zum wahren Stupor Mundi oder vielleicht sogar zum Terror Mundi. Lohnt es gerade bei der Suche nach der biologischen Menschwerdung nicht, vor allem nach den Grundlagen unserer Kulturfähigkeit zu fragen? Vielleicht, weil der Mensch zwar natürlich evoluierte, aber sich vor allem als Kulturwesen entfaltete. Vereint das Verständnis der Evolutionsmechanismen, die nicht gerade Kultur und Kultur, vor allem als Technik, die aller Kultur zugrunde liegt, denen all die Geisteswissenschaften, das muss man allerdings zugeben, sowohl den Naturwissenschaften als auch den Technikwissenschaften erst auf den Begriff helfen müssen. Müssen die Biologen daher nicht längst den Staffelstab an die Kulturwissenschaften abgeben, wenn sie sich mit dem Menschen befassen? Hat die BWAW nicht recht daran getan, gerade im Darwin-Jahr die Evolution in der Natur mit der in Technik und Kultur zusammenzuspannen? Der Mensch ist eben ein emporgekommener Affe, wenn er das auch nicht gerne hört, aber er hat es eben Kraft seiner Kultur weit gebracht. Fragen wir also danach, was uns als Menschen ausmacht, nicht nur als Emporkömmling der Natur. Ich will dazu nur ein paar Stichworte geben und ich betone zugleich, alle sind sie natürlich verankert. Beginnen wir mit dem, was uns geradezu wesenhaft durchdringt, unseren Geist, unsere Intelligenz, unser Denkvermögen, unser Bewusstsein dieses Vermögens und von uns selbst. Das ist untrennbar mit diesem Bewusstsein verbunden. Die Unterstellung, ja die Überzeugung, dass unsere Mitmenschen und sogar andere Mitgeschöpfe Absichten haben, Gedanken, Gefühle und Willenserregungen wie wir. Also eine Theory of Mind, wie David Premack das genannt hat. Eine Annahme, dass andere Menschen seien wie wir, indem wir ihnen Geist zuschreiben und uns in sie einfühlen können. Dieser Geist wurzelt auch im Tierreich. Man kann seine Ursprünge tief unten suchen, vielleicht bei Krebsen, Insekten, Tintenfischen, natürlich bei Wirbeltieren, Säugetieren zumal und erstaunliche Fähigkeiten ihres Verhaltens entdecken, wenn wir die richtigen Fragen stellen. Bei Vögeln ist das auch immer wieder sehr eindrucksvoll an den Krähen, zum Beispiel neukaledonischen Krähe, gefunden worden. Das war das Erste. Der zweite Kreis von Kennzeichen unserer Menschlichkeit ist keineswegs so leicht auf Wurzeln im Tier Verhalten zurückzuführen, obwohl es nicht an Versuchen dazu gemangelt hat, wie ja Frau Professor Julia Fischer sehr viel besser weiß als ich und darum höre ich auch gleich damit auf. Es ist so, dass man sich immer wieder bemüht hat, die menschliche Sprache auf die Kommunikation im Tierreich zurückzuführen und selbstverständlich kommunizieren die Tiere mit allen möglichen Methoden, chemisch, akustisch, vibratorisch, optisch und so weiter und so fort. Wir glauben zu ahnen, dass es eine Vorstufe für die menschliche Sprache gab und oft sehen wir sie auch bei Affen, aber wir sehen zu wenig. Wir sehen eine Unerschöpflichkeit der Mittel, die der Sprache eignet, wie wir sie nirgends im Tierreich kennen, es sei denn in ihrem Genom. Was sich mit wenigen Buchstaben, vielen Wortbegriffen und ein paar Satzregeln sagen lässt, ist ungeheuer. Wir wissen nicht, was menschlicher Geist alles noch hervorbringt, auch an Unsinn. Denn Menschenfantasie kennt keine Grenzen. Und ich hätte eigentlich Sprache mit Mathematik und Kunst und Musik gemeinsam nennen sollen, denn zwar drückt sich auch Sprache, zumal der Zahlen, oft sehr kunstfertig aus und erzeugt, vor allem durch Mathematik, neue Welten des Geistes. Aber Kunst ist noch viel reicher, verbindet sich zum Beispiel in Musik oder in Architektur oder in Bildhauerei mit vielfältiger Technik und hat eine Macht über Menschen, die der ahnt, der ein Mitmenschen mit einem Walkman vertratet herumwandern sieht. Aber Sprache hat in Verbindung mit Geist und Bewusstsein noch mehr hervorgebracht. Als Ausdruck gemeinsamen Denkens, Glaubens und Fühlens hat sie Menschen zusammengeschweißt. One Talk, also One Talk, heißt ein Volk auf Tok Pisin, also im Pidgin in Neuguinea. One Talk, wenn sie ein Volk nennen, weil sie eine Sprache haben und Neuguinea hat den größten Sprachreichtum auf Erden. Hat uns da nicht nur eine über familiäre und persönliche Vertrautheit hinausreichende Gemeinschaft ermöglicht, sondern vielleicht sogar mit der unerschöpflichen Fülle des Ausdrückbaren auch das Bewusstsein menschlicher Freiheit vermittelt, des Willens und seiner Entscheidungen, der unser Handeln bestimmt. Das ist gewiss das weiteste aller weiten Felder, auf das sich die Wissenschaft um Menschen begeben kann, aber zugleich unverzichtbarer Teil unserer Menschlichkeit, den wir nicht aufgeben sollten, gerade die Willensfreiheit nicht leichthin aufgeben sollten, nur weil die notorische Ursachensuchmaschine Mensch vor den kausalen Gesetzen der Natur nicht loskommen kann. Diese gelten natürlich schon auch weiterhin, aber wir sollten mit Erstaunen wahrnehmen, dass diese Naturgesetze offenbar bei Menschen und seiner auf Sprache begründeten Kultur auch das evidente Bewusstsein von Willensfreiheit zulassen. Ich muss noch einmal darauf zurückkehren, dass all dies in der Evolution des Menschen möglich wurde, weil sie die genetische Engführung des Verhaltens dieser langlebigen Menschenaffen sozusagen, also das Gerüst, das sie gehalten hat, abgebaut hat, und zwar, weil die Gemeinschaft, also der Superorganismus, in dem wir leben, einen viel geschmeidigeren, aber auch durch Indoktrination auch viel verfestigbaren Halt geben konnte. Durch Lernen und Lehren, durch Vorbild, durch Sprache, durch Gedanken- und Absichtszuschreibung und durch unsere begrenzte Entscheidungsfreiheit, denn sie ist natürlich immer nur begrenzt. Dies bedeutet zweierlei. Erstens, dass zusätzlich zum Angewiesensein auf vertikale genetische Informationsübertragung von Generation zu Generation in der natürlichen Umwelt, die überall, wo Gene sind, immer weitergeht, die laterale Wissens- und Glaubensübertragung innerhalb von und zwischen den Generationen auf jeden, der One-Talk zugehörte, möglich wurde. Zweitens bedeutet es jedoch auch, dass das Lebewesen Mensch von Natur aus ein recht wenig vorbereitetes, ein wenig geleitetes, ein wenig gesichertes Wesen ist, ein Freigelassener der Evolution, der hilflos herumirren müsste, wenn er sich nicht auf die lenkende Hand der Eltern, Verwandten, Freunde, der Gemeinschaft verlassen könnte. Wobei wohlgemerkt diese vielen zugreifenden Hände auch manipulieren und Zwang ausüben. Wir nennen die Beweggründe sozialer Regeln des Verhaltens Moral und sind angeborenermaßen, jedenfalls zumeist, moralfähig, moralbedürftig, ja geradezu moralsüchtig. Beziehungsweise wir bezeichnen zu Recht als Recht, was wir für die für alle geltenden Regeln und Gesetze gießen, die in jeder Gemeinschaft gewaltsam durchgesetzt werden. Der Rechtsstaat ist vielleicht die größte Kulturleistung der Menschheit zusammen mit der Stadt, aber in seinen Falten leben eben auch alle die Juristen und Anwälte, die sich in seinen Winkeln auskennen und die sich auch für die Schmarotzer am Rechtsstaat nützlich zu machen wissen oder im Idealfall als glänzende Wegweiser durch die Wirrnis des Rechtsstaats. Zunächst möchte ich nochmal darauf zurückkommen, was die 5 Evolutionsfaktoren, die Darwin zuerst erkannt hat, also Erblichkeit, Erbwandel, Überproduktion, Selektion und Sterblichkeit in der menschlichen Kultur bewirken. Natürlich begegnen wir ihnen auf Schritt und Tritt. Schauen Sie, ich flog heute aus Zürich nach Berlin, hoffe morgen wieder zurückzufliegen, ich lese Zeitungen, die Kultur hervorgebracht hat. Ich sitze in einem Flugzeug, das die Kultur hervorgebracht hat. Ich nehme Speisen zu mir, die Kultur hervorgebracht hat. Nachrichten höre ich, die Kultur uns lieferte. Selbst davon, dass ein Ministerpräsident, der seine Kräfte nicht zu bändigen wusste, schon wieder am Bodensee auf festem Wege zu einem ganz normalen, aufgeweckten Ostdeutschen sei. Er kann sich schon wieder an nichts mehr erinnern. Und er sei aber ganz sicher, dass er an nichts schuld sei. Und er wollte auf jeden Fall niemanden schaden. Aber er sei ein Freund hochgestellter Persönlichkeiten und leide furchtbar unter den Geschehnissen. Das nenne ich Sport, das nenne ich Kultur. Kultur, das ist eben viel mehr als nur farbbekleckste Rechtecke an der Wand. Sie bedeutet den Alltag von jedem von uns. Oder nehmen Sie nur ein anderes Beispiel, Rassismus, insbesondere Antisemitismus, reinste Kultur. Denn ein Jude ist eben Jude, weil er die jüdische Religion als gläubig verehrt, als orthodoxer Jude vielleicht für allein richtig hält oder weil er von Juden abstammt, die dies glaubten, oder weil er Bürger Israels ist, also aus ganz und gar kulturellen Gründen. Denn obwohl jüdische Heiratsvorschriften einiges dafür taten, auch abstammungsmäßig, also genetisch, ein Volk zu bleiben, sind Juden, sie haben übrigens mit dem Hebräischen das One Talk wiederbelebt, sind Juden doch genetisch von Nachbarvölkern viel weniger unterschieden, als der Rassismus dies immer wieder von ihnen behauptet. Kulturell sind sie sehr verschieden. Oder meinen Sie, dass ausgerechnet Semiten aus biologischen Gründen Antisemiten sind? Es gibt natürlich äußerliche genetisch bestimmte Unterschiede zwischen den Menschen. Männer sehen biologisch etwas anders aus als Frauen, Gott sei Dank. Oder der Evolution. Oder glauben Sie etwa, alle Welt würde jetzt Barack Obama wählen und ihm zujubeln, wenn er nicht farbig wäre? Und wenn nicht farbige jahrhundertelang allein wegen ihrer Hautfarbe diskriminiert worden wären? Aber als Kulturmensch ist er jedem anderen Kulturmenschen gleichwertig. Auch als Präsident der Vereinigten Staaten. Zwar neigen viele Kleinkinder und manche Erwachsene vermutlich aus biologischen Gründen zur Xenophobie. Aber ob sie deshalb Rassisten werden oder nicht, das wäre Sozialdarwinismus pur. Also reinste Kultur. Der Sozialdarwinismus ist also eine eindeutige kulturwissenschaftliche Errungenschaft und keine biologische. Erblichkeit. Lernen und Lehren gewährleistet genauso die Herstellung und Vervielfältigung identischer Produkte der Kultur, wie die Gene dafür gesorgt haben. Während die letzteren sexuelle Fortpflanzung für die Vermischung sorgen, tut der soziale Umgang mit den Erzeugnissen der Kultur das Seine in der Kultur. Er hält und verwandelt sie. Reproduziert die Muster, ohne sie festzulegen. Wie in der Natur daraus die Vielfalt der Lebewesen werden, denken Sie mal an die Käfer, die J.B.S. Haldane immer wieder zitiert hat, erzeugen Kulturen unendliche Abwandlungen an Sprachen und Völkern, an Artefakten und Produkten. Wie der Erbwandel sorgt Kulturwandel dafür. Aber Überproduktion ist geradezu das Markenzeichen menschlicher Lebensverwirklichung. Wir leiden ja heute daran, angetrieben von dem Wunsch, durch möglichst vielfältige Produktion und durch Tausch Reichtümer anzuhäufen. Kulturelle Fitness in Geldwert gemessen, den ja angeblich auch Kunstgalerien nicht scheuen. Gleich der reproduktiven genetischen Fitness, die die Natur kennt. In der Selektion zum Beispiel durch das Caveat emptor des wählerischen Marktteilnehmers erweist sich die Triebfeder der Entstehung alles Neuen, die wir die Innovationen nennen. Erst indem er sich als tauglich erweist, als das vergleichbare Angebot, kommt es zu seiner Durchsetzung in der Kultur. Aber sind wir vorsichtig, die wählerische Umwelt entscheidet über den Wert, nicht über die Qualität, über die innere Qualität. Deswegen wird nicht nur das Nützliche vermehrt, sondern auch der Unsinn, wenn es gewählt wird. Selektion belohnt nur den Erfolg bei einem Empfänger, genauso in der Kultur wie in der Natur. Ihm bleibt unbenommen, nach welchen Kriterien er wählt. Sie kennt keine Moral außer der Vermehrung von Fitness und Geld. Erst zusätzliche Einsicht, und das ist wiederum eine kulturelle Leistung, kann die Wahl auch nach anderen Zielen treffen. Weshalb der Wahlfreiheit auf allen Gebieten so große Bedeutung zukommt und deswegen ich so sehr auf der Willensfreiheit poche, denn ohne die Wahlfreiheit gäbe es keinen Markt und es gäbe auch kein Ausweichen in eine bessere Zukunft. Dann wären wir alle nur Produkte der natürlichen Evolution und dann würden wir eine Spezies wie andere sein und ich kann Ihnen garantieren, wir würden daran zugrunde gehen, wie andere auch. Denn Vergänglichkeit bedroht jede Kultur, jede Sprache, jedes Volk, jeden Stil und jedes Artefakt, wie jemals Sterblichkeit jedes Individuum und jede Spezies, früher oder später. Diese schumpeterhaften Vergänglichkeit, jeden erreichten Zustand des Lebens, jede seiner Innovationen bedroht, verleiht ihm auch die Chance zur Weiterentwicklung in Natur und Kultur, freilich mit dem Risiko des Versagens. Wer Nachhaltigkeit als Festhalten an gegebenen Verhältnissen wünschte, statt Entwicklungsfähigkeit darunter zu verstehen, verdammte in Kultur wie Natur jeden zum Untergang. Ich sage Ihnen, genau so wie in der Natur nach darwinischen Prinzipien die Adaptabilität der Adaption vorgeht, tut sie das in der Kultur. Es gibt selten, aber immer wieder Menschen, deren Einsichten in die Wirklichkeit ihren Zeitgeist, vielleicht den Zeitgeist für immer prägen und vor allem auf weiteres Forschen nach Erkenntnis nachwirken, wenn sie schon lange tot sind. Wir mögen an Newton dabei denken oder an Einstein, vielleicht an Freud, an Mozart gewiss oder Montesquieu, vielleicht an Leonardo, Christus oder Marx. Darwin gehört sicher dazu, ob es ein Darwin-Jahr ist oder nicht. Wir können weder Natur noch Kultur anders betrachten als in ihrer Evolution, selbst wenn manche das starrköpfig versuchen. Wegsehen hilft nämlich nichts, nur hinblicken. Theories will go, facts will stand. So stellte Darwin fest. neue Tatsachen zu erblicken, hat er uns gelehrt, das war sein Werk. Die Evolution, die er als erster in ihrer ganzen Tragweite begriff, erklärt die schöpferische Freiheit von Kultur und von Natur zugleich. Wir werden mit ihr leben müssen, ob wir wollen oder nicht. Dankeschön. Applaus